Ist das Ende der großen Fettleibigkeitsepidemie des 21. Jahrhunderts gekommen? Und dann vielleicht auch noch auf eine entspannte und angenehme Art und Weise. Darüber sprechen wir. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich, wie viele andere in dieser Republik, bin nicht so unförmig, dass man denkt, was will das Ottfried Fischer-Double da im Radio? Aber ich will dringend abnehmen. Ich bin auch übergewichtig. Der Index sagt es. Und ich könnte 10 Kilo abnehmen, das wäre super. Aber vielleicht könnte ich auch noch mehr abnehmen. Das wäre vielleicht noch superer. Und das Problem ist, ich könnte jetzt Diät machen, ich könnte Sport machen. Über beides haben wir hier auch schon gesprochen. Aber Sport und Diät sind manchmal anstrengend, manchmal nervig. Und vor allem Sport macht viel mehr Spaß, wenn man schon dünn ist. Das ist alles nicht so schön. Und jetzt hört man von diesen großartigen Wundermedikamenten, die bisher zugelassen sind für, glaube ich, Diabetes 2 Behandlungen, aber off-label von diesen ganzen ekelhaft schlanken und gut aussehenden Hollywood-Stars und vielleicht auch einigen Leuten in Deutschland genutzt werden. Und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Wie viel verschiedene von diesen Medikamenten hast du dir unter dem Tisch bereits besorgt?
Also sagen wir mal so, ich könnte mir zwei besorgen und es gibt jetzt zwei Herangehensweisen. Die eine ist die seriöse wissenschaftliche, indem ich dann sage, also es hat die und die, genau, es hat die und die Vorteile und die Nachteile. Die andere ist die anekdotische und da muss ich sagen, dass das Thema dieser beiden Medikamente, eigentlich eines der beiden, Ozempic oder Semaglutid heißt der Wirkstoff, dass dieses Medikament schlicht und einfach ein ganz heißer Gesprächsstoff unter Ärzten ist. Und dass ich von zwei Ärzten mehr oder weniger zuverlässig weiß, dass die das schon nehmen. Das heißt, die Entscheidung bei denen ist eindeutig und man kann ein bisschen gegen diese Medikamente sagen, aber schon verdammt viel dafür. Also der großartige Begriff Game Changer, der ja so inflationär immer überall reingebuttert wird, hier darf er vielleicht sogar sein.
Wir sprechen ja wenig ab, wie Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, manchmal begeistert, manchmal verzweifelt auch wissen.
Also bis auf das Thema eigentlich gar nichts und wir unterbrechen uns auch nie.
Und das, was ich jetzt mache, das machen wir sonst auch nicht heimlich vorher, also keine Angst. Aber heute würde ich mal, einfach weil das Thema so vielfältig ist, würde ich Folgendes vorschlagen. Das erste ist, wir sprechen tatsächlich mal nur über diese Medikamente oder diese Wirkstoffgruppe, was die überhaupt machen. Und zwar, was die bei Diabetes 2 Patienten machen und was die bei Leuten, die einfach abnehmen wollen, machen. Das wäre, glaube ich, so erstmal die wissenschaftliche Herangehensweise. Dann können wir darüber sprechen, was man als normaler Mensch davon tatsächlich erwarten darf. Gutes wie Schlechtes. Gutes ist Abnehmen, Schlechtes sind eventuelle Nebenwirkungen. Aber anschließend, und da können wir uns, glaube ich, Zeit lassen, können wir nicht nur über unsere persönlichen Bedürfnisse sprechen, sondern, glaube ich, auch über das, was das für die Gesellschaft bedeutet, falls diese Dinge also nun bei uns bleiben und auch für Abnehmen zugelassen werden. Bist du einverstanden?
Ich bin einverstanden. Du bist der Chef, ich ordne mich natürlich unter.
Vielen Dank. Das hingegen meint er nicht so, aber ich bin froh, dass dir die Struktur gefällt. Du bist zumindest unser medizinischer Direktor, würde ich sagen. Dann erklär doch mal, um was für Medikamente handelt es sich denn bei Semaglutid und es gibt eben auch noch verwandte Wirkstoffgruppen. Da wird ja einiges, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren jetzt noch zugelassen werden, was genauso oder ähnlich funktioniert.
Zumal das ja zum Teil auch einfach Medikamente sind, die es schon lange gibt, wenn auch mit anderen Indikationen. Das Hormon, was dahinter steht, Glucagon-like Peptid 1 oder GLP-1. Das ist ein Botenstoff.
Ein Glucagon-ähnliches Peptid, das heißt, das, was es im Körper wahrscheinlich von Natur aus gibt, ist Glucagon, schätze ich jetzt mal.
Ja, es gibt auch dieses Glucagon-like Peptid 1. Und das wirkt sich auf den Blutzuckerspiegel aus und parallel ab einer gewissen Dosierung im Gehirn auf die Appetitwahrnehmung oder einfach auf den Appetit aus und auf das Sättigungsgefühl.
Das heißt, im Prinzip ist es so, es passiert was mit dem Blutzuckerspiegel, ist eine Wirkung. Gleichzeitig ist es so, dass ich nicht mehr so viel Appetit habe.
Ja, und dass ich eben schneller beim Essen ein Sättigungsgefühl bekomme. Das ist das Hormon. Jetzt gibt es GLP-1-Analoga. Das heißt, es ist nicht dasselbe, aber es sind Wirkstoffe, die denselben Rezeptor ansteuern und dieselbe Wirkung haben. Das gibt es häufiger bei Medikamenten, dass du einfach einen Stoff hast, der zwar nicht ganz identisch gebaut ist oder vielleicht sogar identisch gebaut ist, aber der dann eben denselben Rezeptor und damit dieselbe Funktion im Körper erfüllt. Exakt. Dieselbe.
Ich glaube zum Beispiel, es gibt ja ganz viele sozusagen Cortison-ähnliche Dinge, die man auch benutzt, um entzündungshemmende Sachen zu verabreichen.
Genau, bei Cortison ist es, glaube ich, auch sogar wirkstoffidentisch, wie auch immer. Und dieses hier sind Medikamente, die man bei Diabetes mellitus Typ 2 oder Altersdiabetes schon lange, lange, lange einsetzt.
Was machen die bei den Diabetespatienten? Machen die da genau das Gleiche?
Die machen genau das Gleiche. Allerdings habe ich in einer Quelle gelesen, dass es eine Frage der Dosierung ist, ob sie auch im Gehirn tatsächlich diese appetitzügelnde und sättigende Wirkung haben, dass du da eine gewisse Dosierung brauchst, die unter Umständen höher ist als die, die man eingesetzt hat bei dem Diabetes. Und jetzt ist es eben einfach so, dass man dann doch beobachtet hat, dass diese Leute abnehmen und dass diese Leute ein geringeres Hungergefühl haben. Und was neu ist daran, ist jetzt einfach, dass man dieses Medikament umswitcht in der Hoffnung, dass man eben adipösen Menschen schlicht und einfach hilft.
Und ich denke bei Adipösheit an wirklich Leute, die so 200, 250 Kilo wiegen, die also echt Probleme haben, sozusagen aus dem Haus zu gehen. Aber im Prinzip ist man auch schon adipös mit 20 Kilo Übergewicht.
Naja, sagen wir mal so, wir machen das ja immer gleich als Menschen. Ne? Adipös sind immer die, die noch dicker sind als ich.
Das heißt, wäre ich jetzt gärtenschlank, dann wärst du für mich schon adipös. Ja, aber genau. Wäre ich noch dicker, dann würde ich sagen,
genau.
Okay, jetzt verstehe ich.
So,
okay.
Der Begriff adipös ist aber definiert und adipös heißt, du hast einen Body Mass Index von über 30.
Haben wir beide den? Ich meine, ich kenne meinen Body Mass Index nicht, aber was würdest du sagen?
Naja, Body Mass, ich finde diesen Berechnungswert total bescheuert, weil er so kompliziert ist.
Ach so.
Es ist ganz einfach, du nimmst dein Körpergewicht und im Zähler und dann teilst du ihn aus dem Produkt deiner Körpergröße in Zentimetern mal Körpergröße in Zentimetern. Und dann kommt dann eine Zahl raus und wenn die eben über 30 ist, gilt sie als adipös. Das ist ja auch keine Schallmauer. Das ist ja jetzt nicht eine Trennschärfe in irgendeiner Form.
Man stirbt nicht, wenn man es überschreitet. Ne?
Ja, genau. Psychologisch ist es eine Schallmauer. Und es ist aber so, dass eben bist du ein muskulöser Typ, dann bist du möglicherweise adipös, obwohl du überhaupt kein Fett am Körper hast. Also das ist natürlich alles nicht ganz seriös, finde ich. Ich finde die Berechnung nicht ganz seriös, aber nach dieser Berechnung sind 1 Milliarde Menschen adipös. Das heißt, das ist ein riesen Problem.
Und man muss auch sagen, die 1 Milliarde, es gibt ja viele Orte auf der Welt, wo es nicht genug zu essen gibt oder wo die Leute eben noch nicht so weit mit der Zivilisation fortgeschritten sind, dass sie überall einen McDonald's an der Ecke haben. Das heißt, man kann einfach sagen, dass von den Leuten in den hochentwickelten Industrieländern ein riesiger Prozentsatz adipös ist.
Ja, und man spricht von 650 Millionen Erwachsenen. Okay, das ist erstmal eine Zahl. Man spricht aber auch von 340 Millionen Jugendlichen. Das ist eine sehr, sehr erschreckende Zahl. Und von 40 Millionen Kindern, die adipös sind. Und die Jugendlichen und die Kinder, die erschrecken natürlich noch viel mehr als die Erwachsenen.
Früher hätte mich das erschreckt, weil ich gedacht hätte, Moment mal, Kinder, warum sind die so dick? Die sind doch dauernd draußen und bewegen sich. Heute denke ich, na klar, die Kinder sitzen ja den ganzen Tag vor dem Computer. Aber gut, an sich ist es so, man weiß, dass Übergewicht über eine lange Zeit, gerade dann, wenn sich es verselbstständigt, wenn man es im Alter hat, sehr ungesund ist. Wir haben auch schon gesprochen über erhöhten Blutdruck und so weiter und so fort. Das ist nicht gut. Irgendwann geht es eben auch auf die Gelenke. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich gerne 15 Kilo leichter wäre. Weil ich weiß, dann geht es auch meinem alternden Körper gelenkmäßig besser und so weiter und so fort.
Nicht nur das. Also ja, Gelenke, Arthrose ist ein Riesenproblem. Kommt, wenn du, je nachdem wie fettleibig, um diesen garstigen Begriff zu benutzen, Arthrose ist viel, viel häufiger. Diabetes mellitus ist viel, viel häufiger. Hoher Blutdruck ist viel, viel häufiger. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind es eben auch.
Es ist alles nicht schön. Und jetzt ist es aber so, bevor wir über die breite gesellschaftliche Implikation sprechen, reden wir über Wirkung und Nebenwirkung bei Gesunden. Also die Wirkung ist erstmal von dem Semaglutid. Semaglutid war es?
Semaglutid ist der Wirkstoff und wir nennen es jetzt mal Ozempic, mit Z, Ozempic. Das ist der Präparatenname.
Und es gibt ja noch einen Verwandten von diesem GLP-1. Ich weiß, dass man an Medikamenten arbeitet, die sozusagen eine Kombination aus diesen zwei verschiedenen, wie heißen sie?
GLP-1-Analoga.
Genau, und dann gibt es, glaube ich, noch ein GPD oder GPT oder so, was eine ähnliche Wirkung hat, aber woanders im Darm existiert. Und man, wie gesagt, arbeitet jetzt auch schon an Medikamenten, die beide Sorten haben sozusagen. Und was ich jetzt gehört habe in einem tollen Podcast von Adam Ragusa, der sich mit Essen normalerweise beschäftigt, aber eben auch mit Diät in diesem Fall, war, dass bei Ozempic die Leute, bei denen es wirkt, es wirkt wohl bei 10-15% leider gar nicht in dieser Art, aber bei allen anderen, bei denen es wirkt, nimmt man im Schnitt 15% seines Körpergewichts ab und die Medikamente, die in Entwicklung sind, in den Studien, die gerade gemacht werden, in den klinischen, da nimmt man sogar 20% seines Körpergewichts ab. Das ist irre. Das ist irre viel. Also wenn jemand 90 Kilo wiegt, ich sag's einfach nur nochmal, dann wiegt der hinterher 77 Kilo oder später dann vielleicht sogar nur noch 72 Kilo.
Ja, Moment, aber du sagst hinterher und dieser Begriff ist quasi falsch. Es ist immer schwierig, Abnehmen zu vergleichen. Aber man spricht davon, wenn du über das Verhalten versuchst abzunehmen, dann schaffst du, wenn du Pech hast, schaffst du gar nichts oder nimmst zu, gibt es ja auch nicht so selten.
Du meinst, ich wollte 5 Kilo abnehmen, fehlen noch 8, ja?
Hätte ich nicht besser ausdrücken können, genau. Verhalten 3-8%, sagt man, ist es eine grobe Hausnummer.
Ja.
Die Chirurgie, und das ist ja jetzt sozusagen das Konkurrenzmodell, du kannst ja über Magenverkleinerung, Mageneingangsverkleinerung, wie auch immer, kannst du den Appetit ja auch steuern. Aber das ist eine Operation. Und da sind die Zahlen natürlich ganz anders. Die Leute schaffen da 25-32%. Ich finde diese präzisen Zahlen immer so ein bisschen putzig, weil sie so tun, als wenn man es ganz genau wüsste.
Und wenn man Leute kennt, die das haben machen lassen, es geht ja tatsächlich um den Gewichtsverlust nach einem Jahr, den man meistens misst. Hm. Aber guck dir die Leute mal nach 3-4 Jahren an. Dann schaffen die das nämlich auch, ihren Magen wieder zu dehnen. Und dann ist das eben auch nur bei 10%.
Also ich kenne andere Beispiele, aber die können wir jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Dazu sind die Zahlen auch einfach zu klein. Aber zwischen dem Abnehmen durch eine Verhaltensänderung und dem Abnehmen durch Chirurgie, dazwischen gibt es eine riesige Lücke. Und diese Lücke, wenn man so will, wird durch diese Medikamente tatsächlich gefüllt. Und da gibt es jetzt eben das ältere Präparat, das heißt Liraglutid. Da sprechen die von 6-10% Abnehmen, was ja schon eine ganz große Nummer ist. Und bei dem, was wir jetzt eben thematisiert haben und worüber auch alle reden, Semaglutid, da spricht man von 15-17%. Mhm. Ne? Also auch wieder scheinbar präzise Zahlen. Mhm. Und das ist natürlich schon wirklich Gamechanger oder wie auch immer. Und das, was du eben erwähnt hast, ist tatsächlich so. Die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, eine ganz, ganz mächtige Behörde in den USA, steht vor der Zulassung oder sie sind in der späten Phase der Erprobung eines dualen Medikaments, in dem zwei Medikamente miteinander kombiniert werden. Und die sprechen tatsächlich, nach dem, was ich gelesen habe, deine Zahl war, glaube ich, 20, ich habe sogar 25% gelesen. Und das ist natürlich irre. Da nehme ich mein Körpergewicht als 100 und wiege hinterher nur noch 75.
Da würde ich ja sogar sagen, jeder muss ja nicht permanent auf 25% runter. Da kann man wahrscheinlich auch einfach eine leichtere Dosierung nehmen. Auch das wäre ja dann möglich, ja.
Wahrscheinlich gibt es ein On-Off-Phänomen, dass du tatsächlich, wenn du die Dosierung unter einem gewissen Level reduzierst, dass du dann gar keinen Effekt mehr hast. Aber das sind natürlich Zahlen, die sind irre. Ich möchte aber betonen, dass ich eben, wenn ich von 100 runter, das war rein aus mathematischen Gründen.
Selbstverständlich. Wobei, das muss man ja sagen. Also die meisten Leute, zumindest die ich kenne, die abnehmen wollen, wiegen in der Tat so zwischen 90 und 100 Kilo. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt 300 Kilo wiegt und man nimmt selbst 20% ab, dann wiegt man immer noch 240 Kilo. Das geht einem dann bestimmt deutlich besser und der Arzt freut sich. Aber 240 Kilo ist immer noch nichts, wo man beim Marathon mitläuft. Aber wenn man eben von 90 oder 100 Kilo 15-25% verliert, dann ist man in einer gesunden Region. Das ist super, ja. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Der andere, der Wirkstoffbruder sozusagen, heißt GIP. Also es gibt das GLP-1 und es gibt das GIP. Und das Interessante ist, dass übrigens historisch habe ich gelesen, aber wieder vergessen und jetzt sehe ich es, weil ich den Artikel wieder aufgemacht habe. Das erste Mal ist eine synthetische Version eines solchen Hormons im Speichel einer Echse gefunden worden, nämlich der Gila-Krustenechse. Also wer eine Gila-Krustenechse zu Hause im Terrarium hat, einfach mal mit Zunge küssen, könnte auch schon helfen. Dosierung unbekannt.
Regelmäßig mit Zunge küssen, ja. Regelmäßig, wohlgemerkt.
Wenn die Zunge das aushält und die Echse, bitte rufen Sie nicht an, wenn Sie Tierfreund sind. Das war ein Spaß. Jetzt lass uns über mögliche oder tatsächlich vorhandene Nebenwirkungen sprechen, die die Medikamente, die heute zugelassen haben. Ich nehme mal an, alles, was mit der Verdauung zusammenhängt.
Nee, nicht ganz. Nee. Okay. Nein, also ich habe in der Liste geguckt, in der Datenbank, die ich habe. Und die häufigsten Nebenwirkungen, die genannt werden, sind Übelkeit. Und eine zweite sind Gallensteine. Also in seltenen Fällen, aber das gibt es wohl.
Gut, ich habe schon welche, da kann mir nichts mehr passieren.
Naja, hinzu kommt aber die schlechte Nachricht, diese Medikamente sind keine Tablette. Diese Tablette sind eine Spritze.
Noch nicht. Ich glaube, auch Tabletten sind in Entwicklung, wenn ich das richtig
weiß. Das weiß ich nicht, das könnte sein. Aber im Moment gibt es die nur als Spritze und da gibt es einen Riesenunterschied. Bei dem älteren Präparat ist es so, dass man sich das täglich spritzen muss. Und bei dem neueren, dem Ozempic, ist es so, dass man das einmal pro Woche spritzen muss. Und das macht natürlich einen ziemlich, ziemlich großen Unterschied.
Aber man spritzt es auch nur unter die Haut. Also es ist das, was Leute, die zum Beispiel Diabetes haben, die sich regelmäßig in den, im Moment noch, bevor man das Medikament im reichlich vorhandenen Bauch für die Leute, die abnehmen wollen, spritzt.
Genau. Die Fläche wird dann durch den Erfolg irgendwie kleiner. Also ich habe nicht geguckt, das ist aber so ein Pen-Stift. Das kann eigentlich nur subkutan sein.
Okay, also ich weiß, dass es subkutan ist, durchlesen. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es gelesen auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und jetzt noch was, das, was ich gelesen habe an Artikeln und auch dieser Podcast, in dem ich gehört habe, da wird davon gesprochen, dass bei den allermeisten Leuten, wenn sie also dieses Medikament ein oder zwei Monate nehmen am Stück, dass dann die Nebenwirkungen weniger werden oder sogar verschwinden, weil der Körper sich einfach dran gewöhnt. Das macht ja auch Sinn.
Genau, bei der Übelkeit ist es ganz sicher so, deswegen fängt man an, es auch einzudosieren und nicht gleich mit der vollen Dosierung es zu tun. Und dann hat man das Problem von Anfang an wohl eher gar nicht.
Man muss auch sagen, diese Nebenwirkungen, also selbst Gallensteine, also die ich in der Tat habe, und zwar schon ganz lange. Meine sind groß, deswegen können die sich nicht vor irgendeinen Gang legen, deswegen ist es unproblematisch. Ja, ich habe noch nie Beschwerden gehabt, die sind quasi nebenbei mal entdeckt worden. Aber selbst Leute, die Gallensteine haben, die schmerzhaft sind, da kann man dann die Gallenblase entfernen und die leben ein langes und glückliches Leben in der Regel, verzichten manchmal auf fettiges Essen oder auf Kaffee. Gut, das wäre für dich irgendwie keine Möglichkeit mit dem Kaffee, aber auch da kann die Medizin bestimmt einiges für einen tun. Das sind jetzt keine gruseligen Nebenwirkungen. Wenn wir uns daran erinnern, was wir für gruselige Nebenwirkungen von dem zu dick sein haben.
Es hat ja zwei Effekte. Es hat ja einmal den Effekt der Optik. Also wenn du wirklich dick bist, ich meine, da können wir noch so tausendmal uns erklären, dass wir dicke Menschen genauso schön finden wie dünne.
Manche finden sie sogar schöner
übrigens. Ja, einverstanden. Aber in der Mehrheit ist es einfach nicht so. Und das kann man sich schönreden, aber irgendwo hört es auch auf mit dem Schönreden. Und Probleme sind nicht weg, indem man sie nicht benennt. Und das eine ist sozusagen die Optik und die Beweglichkeit. Also es ist eben einfach so, dass, naja, mit 150 Kilo joggst du nicht und Fahrradfahren fällt dir möglicherweise auch schwer. Aber das zweite ist eben, wenn du deutliches Übergewicht hast, das kann auch lebenslimitierend sein. Das sind ja keine Banalitäten. Und wenn ich jetzt sage Arthrose, dann klingt das so, ja gut, tut ein bisschen weh. Aber es kann erstens sehr weh tun und zweitens ist die Beweglichkeit eingeschränkt. Und wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann ist es sekundär so, dass du keinen Sport mehr machen wirst. Und das heißt dann, dass es wirklich ein Problem ist für Blutdruck, Herz und Kreislauf.
Klar. Und wenn du es dann trotzdem machst, dann kriegst du eine Arthritis, also eine Entzündung. Entzündungswerte im Körper sind auch nicht gut. Also da hängt viel dran.
Genau. Also aus rein medizinischen Gründen. Es ist kein ästhetisches Problem. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche Show-Sternchen da irgendwie noch dünner sein wollen. Was übrigens auch gar nicht funktioniert, reden wir noch drüber. Aber aus rein medizinischen Gründen ist es eine Kosten-Nutzen-Analyse.
Nee, lass uns jetzt gleich darüber reden. Also wenn man ganz dünn ist, nimmt man nicht noch weiter ab davon.
Nein, das ist ein irgendwie intelligentes Medikament, warum auch immer. Und die Wirksamkeit, insofern sind die Zahlen, die wir da genannt haben, da -15, -17% oder irgendwie sowas, eigentlich gar nicht seriös. Bei Leuten mit massiver Adipositas wirkt dieses Medikament sehr viel mehr als bei Leuten, die überhaupt keine Adipositas haben. Das führt so weit, dass du, wenn du schlank bist, das ruhig nehmen kannst, es hat überhaupt keine Wirkung. Es hört einfach auf zu wirken, wenn es nicht mehr wirken muss.
Vielleicht ist der Körper einfach intelligent, der mit diesem Stoff intelligent umgeht. Sagen wir mal so, es hat natürlich doch eine verheerende Wirkung, im Moment jedenfalls noch, glaube ich, auf den Geldbeutel. Mhm. Wie gesagt, ich kenne keine Preise, zumindest keine europäischen. Ich kenne nur die aus dem Podcast und der Adam Ragusa ist Amerikaner und der sagt, dass im Moment die Monatsdosis noch über $1,000 kostet. Ich weiß nicht, wie das hier bei uns wäre. Wenn ich das Medikament jetzt selber kaufen könnte und du kannst ja mit deinem Arztausweis einfach in die Apotheke gehen und das kaufen. Was würde denn so eine Monatsdosis kosten?
Weiß ich nicht, habe ich versucht rauszukriegen. Es hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, es ist im Moment gar nicht lieferbar. Das hängt damit zusammen, dass es einen Hype danach gibt und dass die dänische, glaube ich, Firma, warum auch immer, erst den amerikanischen Markt beliefert. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass auf dem amerikanischen Markt gigantische Preise erzielt werden, wie du gerade erwähnt hast. Es wird erwartet, dass die Preise in Deutschland sehr viel geringer sind, sehr viel geringer sind. Es wird sich zeigen, wie es ist. In meiner medizinischen Datenbank habe ich überhaupt keine Preise. Es ist so, dieses Medikament ist und wird bleiben rezeptpflichtig und die Kasse zahlt nicht. Das ist aber möglicherweise auch nicht in Stein gemeißelt, denn vor ein paar Jahren hat der Deutsche Bundestag Adipositas als Krankheit definiert. Als Krankheit. Und das heißt in der logischen Konsequenz eigentlich, dass Mittel gegen Adipositas eben von der Kasse zu bezahlende Mittel sein müssten.
Und ich hoffe, dass das vor allem eben im Moment daran liegt, dass man sagt, wir wollen eben die Volkswirtschaft schonen, weil die Preise noch so hoch sind. Wenn wir aber Dutzende verschiedene Medikamente haben und eine ausreichende Versorgung, dann hoffe ich, dass der Preis auch deutlich niedriger ist und die Folgekosten für Übergewicht, also Arthritis muss behandelt werden, Gefäßkrankheiten müssen behandelt werden, Diabetes muss behandelt werden. Das kostet ja das Gesundheitssystem auch viel Geld, das muss man einfach sagen.
Das ist richtig, aber wir müssen auch vorsichtig sein, dass das nicht zu einem reinen Lifestyle-Medikament verkommt von Leuten, die toll aussehen und noch tollerer aussehen wollen. Oder dass dann dieses Medikament junge Frauen unterstützt, die eine gestörte Körperwahrnehmung haben, die dann also in Richtung Magersucht abdriften. Wobei es ja von der Logik her möglicherweise da gar nicht wirkt.
Genau, wenn ich das alles ernst nehme, was du gesagt hast, und das nehme ich ja sehr ernst, was du sagst, dann möchte ich gerne eine Gegenposition einnehmen.
Ja.
Wenn das mit den Nebenwirkungen so stimmt und mit dieser intelligenten Regelung, dann würde ich Folgendes sagen. Die Evolution arbeitet sehr langsam. Bis Dinge sich anpassen, dauert es Hunderttausende von Jahren. Das ist der Grund, warum wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo in Prag, keine Ahnung, 40 McDonald's existieren oder so. Wir haben einfach einen so dermaßen großen Überfluss Und unser Gehirn ist immer noch so gestrickt, dass es Fett liebt, dass es Zucker liebt, dass es nicht aufhören will zu essen. Es erfordert ein derart fast schon krankes Maß an Selbstdisziplin, um sehr sportlich und schlank zu bleiben. Es sei denn, man hat in der genetischen Lotterie für unsere Gesellschaft gewonnen. Früher wäre man schon längst verhungert und verwertet halt sehr schlecht, ja. Und der Stoffwechsel ist sehr schnell. Aber wenn man nicht zu diesen paar Leuten gehört und dann vielleicht auch noch einen Job macht, wie wir ihn oft machen, am Schreibtisch sitzen und so weiter, dann hat man fast keine Chance. Das ungerecht, wie wir evolutionär eingerichtet sind. Und jetzt gibt es ein Wunderwerkzeug, weißt du? Und ich habe gar kein Problem damit, wenn man sagt, vielleicht gibt es das irgendwann als Tablette. Vielleicht ist das irgendwann in der Wurst, so wie Vitamine. Und es führt einfach dazu, dass ich, wenn ich nicht zu den wenigen Non-Respondern gehöre, und da gibt es ja auch oft so, das eine Medikament wirkt bei dir, ich nehme eins, was ähnlich ist, also wenn es genug gibt, vielleicht finden wir das eben wirklich für jeden, dann hoffe ich, dass das ganz normal ist, sowas zu nehmen, so wie man eben auch, keine Ahnung, eine Aspirin zu Hause hat oder irgendwie ein Vitamin- oder Mineralstoffpräparat nimmt. Ich soll zum Beispiel jetzt regelmäßig Vitamin D nehmen, weil ich in einem bestimmten Alter bin. Da sagt ja auch keiner, oh, es wäre aber besser, du bist 8 Stunden am Tag in der Sonne, weil alle wissen, es ist unrealistisch. Wenn das andere funktioniert, und wir alle auf einmal eine Topmodel-Figur haben. Warum sollte ich damit ein Problem haben? Ja, die Leute, die von Haus aus schlank waren oder die den ganzen Tag arbeiten und Diät machen, die haben was dagegen, weil deren Exklusivität verloren geht. Aber damit kann ich leben.
Weil deren Exklusivität verloren geht. Also, ich stimme dir erstens zu bei der Tatsache, dass ich auch der Meinung bin, dass unser Gehirn schlicht und einfach nicht gebaut ist für einen Supermarkt mit 20 verschiedenen Käsesorten. Klammer auf, ich liebe Käse, je fetter, je lieberer. So, das ist ein evolutionäres Problem. Zweitens, das spiegelt sich auch wieder, weswegen Diäten ja so schwer sind, ganz normale Diäten. Der Körper sucht seinen Ursprungszustand wieder zu erreichen. Und wenn wir jetzt beide, sagen wir mal, 80 Kilo wiegen würden und ich komme von 90 runter auf 80 und du hast schon seit 100 Jahren 80 Kilo, dann ist es für mich ungleich schwerer, diese 80 zu halten, weil der Körper einfach die 90 wieder anstrebt. Das ist sein Normalzustand. Das macht die Sache wirklich, wirklich schwer. Ich bin insofern auch eigentlich fast der Meinung, dass man die Schwelle zu diesem Medikament niedrig setzen sollte. Also sagen wir mal, Ozempic in der Wurst ist jetzt natürlich eine sehr steile These oder im Trinkwasser. Aber ich glaube auch, dass man sich bei Adipositas, und Adipositas ist ja jetzt nicht furchtbar fett, sondern das sind viele von uns. Ich weiß nicht, 10%, keine Ahnung, aber jedenfalls viele. Und ich glaube auch, dass dieses Medikament möglicherweise, dass wir das einfach niedrigschwellig einsetzen sollten. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wenn jetzt irgendwelche Schwachmaten mit einem Brazilian Butt oder so dadurch ihre Form optimieren wollen, das finde ich dann schon, also da glaube ich es eher nicht. Aber man kann das ja auch anders als Initialzündung sehen. Es ermöglicht dir plötzlich ein anderes Leben und vielleicht hilft es dir über den ersten Berg und der Rest läuft dann auch von alleine.
Ich würde eins noch anführen wollen. Also natürlich gibt es Leute, die Schwierigkeiten haben und man sollte vor allem junge Leute dann auch davor bewahren, wie man sie auch vor Schönheitsoperationen bewahren sollte, die sie auch haben können, theoretisch. Aber ich glaube, dass für den Großteil der Leute, die bekloppt sind, ja eh gelten, dass sie bekloppte Sachen machen. Und die haben heute auch schon Methoden. Ob sie dann koksen als Appetithemmer oder Ketten rauchen oder ob die Leute vor Fitnesswettbewerben eine Woche vorher fast nichts trinken und trockenen Reis essen, um zu entwässern und dann kollabieren, das gibt's ja alles schon. Also die Verrückten haben schon Methoden, verrückt zu sein. Vielleicht bin ich da sogar froh, wenn die so ein Medikament nehmen, weil das nicht ganz so tödlich für sie ist oder nicht ganz so kriminell. Aber ich freue mich, dass wir da so zum größten Teil auf Linie sind. Und für mich sind zwei entscheidende Fragen da. Mir macht ja die Völlerei ab und zu auch Spaß. Ob wir ein Gegenmedikament haben, was das für eine Woche ausschaltet oder ob wir einfach sagen, im November setzen wir das ab, damit wir an Weihnachten mal wie früher so richtig über die Stränge schlagen können. Und dann nehmen wir es wieder. Das ist Frage Nummer 1, die ich habe an die goldene Zukunft. Und Frage Nummer 2 ist, wird es dann nicht bei meinen Kindern, aber vielleicht bei deren Kindern so sein, dass man dann sagt, guck mal, der geile Typ, der ist ja richtig fett, der hat ja einen richtigen Bauch, der geht aufs Ganze, der lebt sein Leben, dem ist egal, ob er 10 Jahre früher stirbt, guck dir das an, oh, der isst noch einen Burger. Also ob wir dann eher so ein Schönheitsideal wie auf Samoa bekommen, das sind die Fragen, die ich spannend finde.
Ja, wobei niemand nimmt dir ja die Entenkeule weg, du wirst nur früher aufhören zu essen.
Aber ich esse eben nur die eine Keule.
Ja, aber genau, aber die schmeckt dir ja so, wie sie dir immer geschmeckt hat. Du isst dann eben einfach nur die eine und machst das, was dich hinterher immer reut. Du hast deine gesamte Gans aufgegessen und das wolltest du ja nie, aber schmeckt dir eben gut und hast einfach weitergemacht. Das wird vielleicht nicht passieren. Es gibt noch eine spannende Sache. Im Herbst wird das ungefähr rauskommen. Man weiß durch Studien, dass diese Medikamente, speziell dieses Medikament, Semaglutid, das bei Diabetikern das Herz-Kreislauf-Infarkt- Schlaganfallrisiko reduziert. Das ist bekannt. Jetzt ist es spannend, ob es das auch bei Gesunden tut.
Und ob es das vielleicht auch nur deshalb tut, weil man abnimmt.
Ja klar, weil man abnimmt. Aber das Spannende ist eben, es läuft eine Studie mit 17.500 Patienten, die im Herbst durch sein soll. Und dann will man wissen oder wird man wissen, ob dieses Medikament tatsächlich gesunde, adipöse zwar, aber gesunde Menschen, nicht Diabetiker, davor schützt oder das Risiko reduziert, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kriegen. Und das ist dann natürlich schon mal auch eine harte Währung.
Markus, ich habe zu diesem Zeitpunkt, wir werden sicherlich noch öfters über das Thema sprechen, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt nur eine Frage. Wenn dieses Medikament in ausreichender Menge vorhanden wäre, hättest du es schon an dir selbst ausprobiert?
Nein, dass es nicht vorhanden ist, war mir gar nicht klar bis heute. Also ich habe versucht, es rauszukriegen, aber ich würde es wahrscheinlich ausprobieren. Ich würde es wahrscheinlich wirklich ausprobieren, sobald es verfügbar ist, normal verfügbar ist. Und ich werde es ja schon ausprobieren als Journalist, um davon zu erzählen. Aber ich werde es auch ausprobieren, weil 5 Kilo weniger, 10 Kilo weniger würde meinem Joggenverhalten durchaus gut tun. Und der Gedanke ist ja der, dass man wirklich, wenn man dünner wird, dass das so eine Initialzündung ist, dass du eben wirklich dadurch ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr auch Genuss unter Umständen, dass du möglicherweise kleinere Mengen mehr genießt. Keine Ahnung, aber das stelle ich mir vor. Insofern hätte ich keinerlei Probleme, es auszuprobieren.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.